Mörderische Heimat. Der Kriminalpodcast mit echten Fällen aus deiner Region wird präsentiert von der Stadt Fulda und Rhönsprudel. Der Genuss reiner Natur aus den Tiefen des Biosphärenreservats.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zu einer neuen Staffel Mörderische Heimat, dem True Crime Podcast mit echten Fällen aus eurer Region. Eine neue Region mit 6 neuen Fällen steht uns bevor. Heute mit dem ersten Fall aus dem Bundesland Bremen. Mein Name ist Zeno Diegelmann und mit an meiner Seite Lisa Kardinale.
Hallo Zeno, hallo liebe Nachbarschaft.
Lisa, eine neue Staffel mit 6 spannenden Fällen steht uns bevor. Bremen ist das Bundesland, um das es dabei gehen wird.
Unser erster Stadtstaat, den wir mit mörderischer Heimat bereisen. Aber auch hier gibt es mehr als genug Fälle, die sich zugetragen haben und über die wir berichten wollen.
So ist es. Bremen ist neben Hamburg und Berlin der 3. Stadtstaat, den wir in Deutschland haben, wobei Bremen noch eine Sonderposition zukommt, da die Stadt Bremerhaven noch zum Bundesland Bremen gehört und es dadurch streng genommen ja eine Zwei-Städte-Staat-Geschichte ist eigentlich, ja, oder?
Bremen scheint sehr speziell zu sein, denn eigentlich hängen die beiden Städte geografisch ja auch gar nicht direkt zusammen,
richtig? Ja, das stimmt, das stimmt. Bremen liegt weiter im Landesinneren, eigentlich von Niedersachsen komplett umgeben und Bremerhaven direkt an der Nordsee liegend.
Daher kennst du es ja auch ganz gut.
Bremerhaven, ja. Von dort gehen viele Schiffsreisen los, wenn ich mit meinen Leseshows bei Kreuzfahrten gebucht bin. Und das bringt mich direkt auf unsere kleine Reise, die bevorsteht. Möchtest du kurz was dazu sagen, Lisa?
Oh mein Gott, ja. Ja. Wir werden auf mein Schiff 7 aufsteigen und dort an Bord 2 Abende mit Live-Shows gestalten.
So ist es. Das sind coole News. 2 Fälle, die mit den Destinationen dann zu tun haben werden, die wir auf dieser Reise ansteuern werden. Bist du schon aufgeregt?
Sehr. Ja. Du warst ja schon oft mit deinem Programm an Bord, aber für mich ist das tatsächlich eine Premiere.
Ja gut, mit Mörderischer Heimat ist das auch für mich eine Premiere an Bord. Aber gut, falls ihr also ab 19.10. auch auf der Mein Schiff 7 seid, na dann sehen wir uns.
Aber einige von euch haben die Ankündigung ja tatsächlich schon bei TUI Cruises gesehen, auf der Homepage und direkt gebucht. Also wie verrückt seid ihr bitte?
Ja, super. Zumindest haben wir da sicher mal Zeit, um an der Bar einen Drink mit euch zu nehmen, versprochen. Wir freuen uns jedenfalls sehr darüber. Allerdings, um jetzt mal wieder auf unseren heutigen Fall zurückzukommen, geht unsere Reise nicht von Bremerhaven los, sondern von unserem 16. Bundesland, von Mallorca aus.
Ja, das stimmt. Vielleicht müssen wir da auch nochmal eine Staffel machen. Ich meine, zählt ja schon irgendwie auch zu Deutschland. Ist schon ein deutsches Bundesland.
Ja, schauen wir mal. Aber jetzt sind wir erstmal im Bundesland Bremen unterwegs. Und dazu hören wir nun in dieser Staffel erstmals den Philipp. Der sagt uns, um welchen Fall es sich heute handeln wird.
Als am 4. Mai 1971 die Bremer Polizei nach 2 geflüchteten Insassen einer Strafanstalt sucht, stoßen die Beamten auf eine Frauenleiche. Es handelt sich um die 17-jährige Carmen Campa, die einige Tage zuvor als vermisst gemeldet worden war. Ein Ermittlungsmarathon beginnt, der die Ermittler 40 Jahre lang nicht ruhen lassen wird.
Fangen wir vorne an. Ich denke, da wir uns in dieser Staffel ausschließlich in Bremen und Bremerhaven befinden, benötigen wir keinen Abriss des Ortes, aber vielleicht des Fundorts. Der sagt ja auch eventuell schon was über die Tat an sich aus.
Da hast du auch schon einen guten Punkt. Die Leiche der jungen Frau findet man auf einer Brachfläche unweit einer Bahnhaltestelle in Oslepshausen. Und das macht auch Sinn, denn von dort wollte Carmen Campa mit dem Zug nach Hause fahren.
Wo wurde sie gefunden und wo lebt sie? Was macht sie? Ging sie noch zur Schule oder erzähl mal.
Also sie war Schuhverkäuferin und ihre Leiche wird am 4. Mai unweit des Bahnhofs Oslepshausen gefunden. Carmen Campa wollte von da aus weiter Richtung Aumund-Fegesack fahren, wo sie auch wohnt. Das ist praktisch ein Stadtteil weiter, wenn man so will, also nicht weit entfernt. Wir befinden uns hier insgesamt eher im nördlichen Teil von Bremen.
Okay, wissen wir dann auch, wo sie vorher war?
Ja, und damit sind wir auch schon mittendrin sozusagen. Carmen Kamper ist am 1. Mai mit Freunden unterwegs. Das ist ein Samstag gewesen. Sie ist mit ihren Freundinnen in der Diskothek Miramichi in Oslipshausen feiern gewesen.
Das heißt, wir haben auch Zeugen, nämlich die Freundinnen.
Ja, die sind dort alle zusammen unterwegs. Carmen möchte sich ablenken, weil sie sich gerade erst von ihrem Freund getrennt hat. Also tanzen sie und trinken in der Disco ein bisschen Alkohol. Allerdings verabschiedet sich Carmen bereits gegen 23 Uhr von ihren Freundinnen, da sie um Mitternacht zu Hause sein muss.
Wir sind also in der Nacht vom 1. auf den 2. Mai. Okay, es ist gegen 23 Uhr und Carmen macht sich auf den Weg. Was passiert dann? Gibt es noch weitere Zeugen?
Etwa eine halbe Stunde später wird eine Frau aus dem Schlaf gerissen, denn sie hört die Stimme einer jungen Frau, die um Hilfe ruft. Die Zeugin, eine Frau Schuster, glaubt außerdem zu hören, wie die Frau noch verzweifelt ruft: Bitte nicht, bitte nicht.
Okay.
Frau Schuster weckt ihren Mann daraufhin, der die Schreie ebenfalls hört, und sie machen das einzig Richtige. Sie rufen die Polizei an und informieren sie, was sie gehört haben.
Und schicken die gleich eine Streife los?
Genau das. Bevor die aber ankommt, gibt es noch eine weitere Beobachtung. Ein junger Mann sitzt im Zug 4498. Der 18-Jährige ist Druckereiarbeiter und ebenfalls auf dem Nachhauseweg, als der Zug den Bahnhof Oslipshausen erreicht. Im Vorbeifahren sieht er, wie eine junge Frau auf einem Grünstreifen nur etwa 15 Meter unterhalb der Gleise mit einem Mann streitet. Plötzlich schlägt der Mann zu und wirft sich auf die Frau, die daraufhin laut um Hilfe schreit.
Das klingt ja wie bei Miss Marple und 16.50 Uhr ab Paddington, also wo Miss Marple aus einem Zug heraus ebenfalls einen Mord beobachtet.
Ja, und genau das beobachtet der Zuggast hier wohl auch.
Und was macht er?
Also er reißt das Fenster auf und ruft hinaus. Der Täter weiß nun, dass er beobachtet wird und verbirgt daraufhin sein Gesicht. Der Zeuge alarmiert weitere Personen im Zug, aber der Zug rollt dann weiter und die Frau bleibt mit ihrem Angreifer allein zurück.
Das ist furchtbar.
Allerdings alarmiert der Zuggast an der nächsten Haltestelle die Polizei und berichtet, was er gerade beobachtet hat. Die hat aber bereits eine Streife ja zum besagten Ort geschickt.
Weil diese Frau Schuster die Polizei schon informiert hatte.
Ganz genau, ja. Die Streife ist auch kurz darauf bereits vor Ort.
Hast du da genaue Zeitangaben für uns?
Ja, Moment, da muss ich kurz schauen, da hatte ich was. Also um 23.26 Uhr sieht der Zeuge im Zug das Geschehen am Bahndamm. Um 23.27 Uhr rufen die Schusters bei der Polizei an, nachdem sie die Hilferufe vernommen haben. Knapp eine Viertelstunde später, gegen 23.34 Uhr, ist der Streifenwagen der Polizei vor Ort und sucht den Bereich des Bahndamms und des darumliegenden Gewerbegebiets ab. Sie leuchtet den Weg und die Böschung ab, auch die Brachfläche daneben, aber sie sehen nichts. Sie befragen noch ein paar Anwohner, dann wird der Einsatz um 0.10 Uhr ergebnislos beendet.
Und die Familie von Carmen, wie reagiert die, als ihre Tochter nicht nach Hause kommt?
Die ahnen sofort, dass da irgendwas nicht stimmt. Es ist untypisch für ihre Tochter, dass sie nicht nach Hause kommt. Sie ist sehr zuverlässig an sich. Hat gerade eine Ausbildung zur Schuhverkäuferin gemacht und auch sonst gilt sie nicht als jemand, der einfach so mal ein paar Tage wegbleibt. Also sucht der Vater am nächsten Tag auf eigene Faust nach seiner Tochter.
Aber ebenfalls ergebnislos.
Ja. Wir haben ja schon von Philipp gehört, dass sie erst am darauffolgenden Dienstag, also den 4. Mai, gefunden wird. Und auch das eigentlich nur aus Zufall.
Was hat das denn mit den zwei geflüchteten Gefängnisinsassen zu tun?
Genau darum geht's. Ganz in der Nähe befindet sich eine Justizvollzugsanstalt, also ein Gefängnis. Und hier sind zwei der Inhaftierten abgehauen.
Könnte es sein, dass die etwas mit dem Verschwinden von Carmen zu tun haben?
Das könnte man meinen. Wird man später auch überprüfen, aber dem ist nicht so. Man hat auch Freigänger überprüft und ehemalige Gefangene, die kurz zuvor entlassen wurden, aber auch hier nichts. Das ist nur ein Zufall gewesen. Aber dieser Zufall führt dazu, dass man im Umfeld dieser JVA nach den beiden Flüchtlingen sucht. Die findet man nicht, aber
die Leiche von Carmen Kamper.
Du sagst es. Sie liegt dort auf dem Grünstreifen der Brachfläche. Ihr Rock ist hochgeschoben, sie ist teils nackt und die Obduktion wird ergeben, dass sie vergewaltigt wurde.
Weiß man, wie sie umgebracht wurde?
Sie wurde erwürgt, zudem wurde ihr viermal in den Hals gestochen. Außerdem fehlt ihre Handtasche, ein Armband und eine Goldkette, die sie um den Hals trug.
Nur eine Frage zum Verständnis. Die Polizei hatte doch in der Nacht vor Ort nachgeschaut. War das nicht einsichtig dort, wo sie dann letztlich gefunden wurde, oder?
Ja, eigentlich schon. Und diese Brachfläche ist auch relativ flach. Also die Polizisten haben dann mit der Taschenlampe gesucht und alles abgeleuchtet oder mit dem Autoscheinwerfer. Sie hätten die Leiche eigentlich sehen müssen.
Aber
Kahns Leiche war eben nicht zu sehen. Das bedeutet, dass man sie entweder einfach ja übersehen hat oder dass sie zu dem Zeitpunkt noch gar nicht dort lag.
Okay, verstehe. Der Täter hat sie also eventuell erst später dort abgelegt.
Ja, darauf kommen wir nochmal zurück, denn das ist ein ganz entscheidender Fakt. Wir wissen ja, dass die Polizeistreife schnell vor Ort war. In dieser kurzen Zeit, und wir sprechen hier von circa 10 Minuten, müsste der Täter Kahn bei den Bahngleisen erwürgt, vergewaltigt und zu dem Fundort gebracht haben, der schon ein paar Meter entfernt liegt.
Und dann auch noch geflüchtet sein, ohne dass die Streife ihn gesehen hat.
Ja, richtig, genau.
Gibt es denn Spuren, Hinweise, irgendwas, was die Ermittler voranbringt? Was mit dem Zeugen aus dem Zug? Kann der den Täter beschreiben?
Grob. Eigentlich nur sehr grob. Der Täter ist zwischen, ja, was sagt er, 25 und 40 Jahren alt, 1,75 bis 1,80 groß, kräftige Figur, dunkle, zurückgekämmte Haare, eine Art dunkler Anzug, sagt er, helles Hemd oder ein Pulli darunter.
Na, immerhin etwas.
Ja, es gibt insgesamt über 1000 Spuren und Hinweise, der die Polizei nachgeht, aber es gibt auch viele widersprüchliche Aussagen von Zeugen. Manche wollen Kahn noch in Begleitung von 2 Männern in einer Gaststätte namens Parkgaststätte in der Nähe von Miramichi gesehen haben. Dort soll sie Cola Weinbrand getrunken und Bratwurst gegessen haben. Aber das kann allein schon anhand des Mageninhalts widerlegt werden. Dem war nicht so.
Das stimmt also nicht.
Nee. Es sind sicher gut gemeinte Hinweise, aber es wird naturgemäß immer viel in vermeintliche Beobachtungen hineininterpretiert. Aber all dem muss die Polizei natürlich nachgehen.
Was Zeit kostet, um den wahren Mörder zu finden.
Ja, es gibt diverse Hinweise. Alle wollen helfen, unter anderem auch 2 Wachmänner des Norddeutschen Bewachungsinstituts. Die sagen, dass eventuell ein Kollege weiterhelfen kann, denn der müsste genau zur Tatzeit ganz in der Nähe auf seiner Runde gewesen sein. Vielleicht hat er was gesehen.
Das sind so Wachleute, die dortigen Firmen bewachen und ihre Runden drehen, sowas?
Ja, genau. Ah, okay, genau. Ja. Die betreuen mehrere Objekte und müssen mit ihren Schlüssel dann Stechuhren bedienen. Dadurch kann man dann nachvollziehen, um wie viel Uhr der jeweilige Kollege wo genau war und was er vielleicht beobachtet hat.
Und?
Die Polizei geht dem nach und befragt den zuständigen Wachmann dann auch, aber der sagt, er war gar nicht auf der Runde, sondern ja, er habe geschlafen.
Na super, Wachmann.
Ja. Es kommt raus, dass dieser Wachmann einen Zweitschlüssel für die Stechuhren hat und sie öfter mal manipuliert, um sich dann lieber in aller Ruhe irgendwo schlafen zu legen.
Und das hatte er auch an diesem Abend getan?
Das hat er nach seiner Aussage auch an diesem Abend getan. Er verstrickt sich etwas in seinen Aussagen und dann kommt auch heraus, dass er diese Firmen, die er eigentlich bewachen solle, bestiehlt.
Wird ja immer doller.
Ja. Man findet auch ein Taschentuch in der Nähe, das man dem Wachmann und früherem Fleischer zuordnen kann, unweit von einer Bahnfahrkarte, die wohl Kahn gehörte. Die Ehefrau des Wachmanns identifiziert das Taschentuch, da sie es vor einiger Zeit selbst gestopft hat, weil es kaputt war. Allerdings traut sie ihrem Mann das Ganze überhaupt nicht zu. Er sei ganz friedfertig und ihr sei auch nichts weiter an seinem Verhalten aufgefallen. Also es gibt schon einige Widersprüche auch.
Und das Taschentuch? Wie ist das dahin gekommen? Auch noch in der Nähe der Fahrkarte?
Ja, dazu sagt er, dass das ein Versehen war. Er habe wohl bereits Tage zuvor auf einer seiner Runden das Taschentuch dort verloren, als er mit seinem Moped dort unterwegs war. Er fährt die Runde ja auch beinahe täglich.
Was ja auch stimmt. Das Taschentuch muss ja nicht frisch dort abgelegt worden sein. Und Blut oder Ähnliches war wohl nicht am Taschentuch, oder?
Nein. Und dass die Fahrkarte dort lag, kann Zufall sein. Oder sie ist dort hingeweht worden, das kann auch sein. Aber dennoch arrangiert die Polizei eine Gegenüberstellung von Hermann R. mit dem Zeugen aus dem Zug. Hermann R. ist dieser Wachmann, ne? Und der wird nun diesem Zeugen aus dem Zug gegenübergestellt. Aber der sagt, nee, das ist nicht der, den er gesehen hat mit der Frau. Der Wachmann sei viel zu klein, der Täter sei viel größer gewesen.
Also wieder nichts.
Allerdings gibt es dann eine sehr interessante Aussage einer Kneipenwirtin vom Lokal zum Bahnhof. Die erzählt den Ermittlern, dass in der Tatnacht ein Gast seinen Schlüssel bei ihr abgegeben hätte, weil er zu betrunken war und nicht mehr fahren konnte. Dieser sei aber bis dato nicht mehr zurückgekommen um den Schlüssel wieder abzuholen. Und das ist seltsam, denn neben dem Autoschlüssel für einen Opel Kadett hängen auch noch Hausschlüssel und so weiter an diesem Schlüsselbund.
Verstehe. So einen Schlüsselbund holt man natürlich ab. Und kann man denn auch den Namen des Gasts ausfindig machen?
Das dauert, aber das schafft man letztendlich, ja. Es dauert aber ziemlich lange, nämlich 2 Jahre.
Mhm.
Dann hat man endlich einen Namen und der Mann heißt Otto Becker. Er ist 35 Jahre alt, wohnt im Stadtteil Gröpelingen und zeigt durchaus auffällige Verhaltensweisen.
Inwiefern?
Er widerspricht sich in seinen Aussagen. Zunächst sagt er aus, dass er keinerlei Schreie oder Ähnliches gehört hatte, obwohl er ganz in der Nähe war. Dann ändert er seine Aussage wieder und gibt an, dass er nun doch Schreie gehört habe.
Aber er war ja auch ziemlich betrunken an dem Abend, oder?
Ja. Dennoch glaubt die Polizei nun, dass sie den Richtigen hat. Auch die Aussage, dass er den Schlüsselbund nicht abgeholt hatte, weil er die Zeche geprellt hatte, glaubt die Polizei ihm nicht. Zudem macht Otto Becker einen entscheidenden Fehler, denn er besorgt sich zunächst keinen Anwalt. Die ganzen Vernehmungen finden alle ohne anwaltlichen Beistand statt. Und Otto Becker ist, ja, wie soll man sagen, leicht beeinflussbar. Ein eher einfaches Gemüt.
Naiv?
Naiv auf jeden Fall. Erst in der U-Haft besorgt er sich dann doch noch einen Anwalt, aber da ist es schon fast zu spät. Schließlich wird ihm der Prozess gemacht und man befindet Otto Becker tatsächlich des Mordes an Carmen Kamper schuldig. Am 14. Januar 75 wird das Urteil gefällt und Otto Becker wird zu 12 Jahren und 3 Monaten verurteilt.
Das ging jetzt aber schnell.
In der Tat. Ich sag's auch mal gleich vorab, ein bisschen zu schnell. Die Staatsanwaltschaft und auch das Gericht ist davon überzeugt, dass nur Otto Becker der Mörder gewesen sein kann. Dabei lassen sie aber ganz entscheidende Fakten außen vor.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, dass Otto Becker homosexuell ist und gar kein Interesse an Frauen hatte.
Aber wie erklärt sich das Gericht dann die Vergewaltigung?
Das ist eine wirklich außergewöhnliche Erklärung, die das Gericht dazu später abgeben wird. Denn im Prozess selbst spielt das gar keine Rolle, seine Homosexualität. Das wird einfach ausgeblendet. Aber pass auf, die Erklärung lautet später, dass Carmen Kampers Figur durchaus etwas Knabenhaftes hatte und sich der Angeklagte dadurch vielleicht erregt gefühlt haben könnte.
What?
Ja,
also,
was ist das denn?
Wenn ich mir das Foto von Carmen anschaue, ist schon deutlich, dass es sich um eine Frau handelt.
Auf jeden Fall.
Selbst wenn nicht. Also ich denke, dass man sehr schnell erkannt haben dürfte, dass es sich nicht um einen Jungen handelt.
Absolut, absolut. Ich meine, muss man überlegen, dann ist er als Homosexueller, sagst du nicht, ach so, ich habe gedacht, das wäre ein Junge. Jetzt habe ich sie vor mir liegen, sehe, sie ist ein Mädel. Naja, dann trotzdem, es macht ja überhaupt keinen Sinn. Ne?
Das ist total akzeptabel.
Also eine ganz schwache Ausrede vor Gericht oder vom Gericht. Wir posten übrigens natürlich auch gerne ein Foto von Carmen auf unseren Social-Media-Kanälen, damit ihr euch auch ein eigenes Bild machen könnt.
Ja, unbedingt, ja.
Jedenfalls wird Otto Becker aber verurteilt. Er hat immer bestritten, etwas mit dem Fall zu tun gehabt zu haben. Mittlerweile hatte er zum Glück auch einen guten Rechtsbeistand und der schafft es, dass das Verfahren erneut aufgerollt werden muss.
Wegen der Unterschlagung dieses winzigen Details, dass der vermeintliche Täter gar kein Interesse an Frauen hat?
Eigentlich nicht, sondern aufgrund eines Verfahrensfehlers.
Ah.
Das ist auch interessant. Man hatte nämlich eine gewisse Frau Diné als Chefin berufen, aber aufgetaucht war ihr Ehemann, Herr Diné, der ebenfalls als Schöffe vor Gericht agierte, aber eben nicht in diesem Fall berufen worden war.
Ei, ei, ei. Was ist denn da los in Bremen?
Ja, das ist noch nicht alles, denn plötzlich taucht ein ganzer Ordner mit Beweisen und Hinweisen auf, der beim Prozess der Verteidigung überhaupt noch nicht zugänglich war. Von dessen Existenz die Verteidigung nicht mal gewusst hatte.
Ah, jetzt bin ich aber gespannt.
Das kannst du auch sein. Der Ordner mit dem Titel Spurenakte 59 wird dem Verteidiger übrigens heimlich zugespielt.
Hm.
Wahrscheinlich hatte einer der Beamten der Staatsanwaltschaft ein schlechtes Gewissen und wollte, dass nun wirklich ein faires Verfahren stattfindet und kein Unschuldiger in den Knast muss.
Na, wenigstens einer.
Ja. Und nun gerät ein anderer Mann in den Fokus, ein Mann namens Helmut Harinek, kein Unbekannter bei der Polizei. Er war schon wegen diverser Delikte aktenkundig geworden. Außerdem gab er gegenüber Dritten an, dass er wohl noch am Abend im Miramichi Kontakt zu Carmen Kamper gehabt habe.
Kannten die sich?
Möglich, denn Helmut Harinek war Kellner in der Diskothek Miramichi gewesen. Interessanterweise hatte er aber ausgerechnet am Abend der Tat frei und hatte an den kommenden Tagen darauf unentschuldigt gefehlt.
Okay, und er war auch nicht homosexuell?
Nein, ganz im Gegenteil.
Okay.
Helmut Harinek war eher der Typ Playboy. Ich habe ja auch einige Fotos, auf denen er sich gerne in Gesellschaft von diversen Frauen zeigt. Hier habe ich dir mal eins mitgebracht. Ja. Kannst du mal gucken?
Was ja auch nicht verboten ist. Ne?
Nein, also. Nein, zum Glück nicht. Noch einen interessanten Fakt, nämlich dass Helmut Harinek zu der Zeit gerade an einem Drehbuch mitschreibt, bei dem es, jetzt halte ich fest, um einen Mord an einer jungen Frau geht, die mit dem Messer bedroht und vergewaltigt wurde.
Ach was.
Ja. Er scheint also mindestens, wenn nicht sogar deutlich verdächtiger zu sein als Otto Becker. Als der Revisionsprozess gegen Otto Becker beginnt, sitzt Harinek selbst gerade mal wieder in Haft, aber er wird als Zeuge nur vernommen. Und so wird Otto Becker aus der Haft entlassen und Harinek zu der Tat befragt. Der bestreitet aber natürlich alles und die Vernehmungen mit ihm verlaufen auch ergebnislos.
Was?
Ja, leider. Zu dieser Zeit gab es aber auch noch keine DNA-Untersuchung, das dürfen wir nicht vergessen, denn man hatte Spermaspuren durchaus feststellen können. Zudem auch fremde Haare auf der Kleidung von Carmen.
Okay, was passiert jetzt?
Lange Zeit leider nichts. Der Fall Carmen Camper wird zu einem der ungelösten Fälle des LKA Bremens. Der Fall scheint nicht mehr zu klären und gerät immer mehr in Vergessenheit.
Aber das ändert sich doch hoffentlich nochmal, oder?
Zum Glück ja.
Oh, okay.
Wir sind nun aber schon im Jahr 2011 angelangt. Da formiert sich ein neues Team, das sich dem Fall nochmals annehmen will. Zunächst will man die alte Kleidung untersuchen, da man nun mit Hilfe der DNA-Analyse vielleicht ja doch einen Treffer landen kann.
Das geht ja heute relativ schnell. Wenn die Spur hinterlegt ist, weil der Täter durch ein anderes Vergehen bereits im System ist, gibt's einen Treffer.
Du sagst es.
So hat man schon viele alte Fälle lösen können. Oder man kann nun die DNA mit der von Helmut Harinek abgleichen.
Allerdings gibt's hier nun ein neues Problem, ein gewaltiges Problem. Zum einen ist Helmut Harinek ebenso wie Otto Becker mittlerweile gestorben. Die leben beide nicht mehr. Zum anderen gibt es ein noch größeres Problem, denn ein Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft hat in den 90er Jahren veranlasst, die gesamten Beweisstücke der Kleidung in diesem Fall zu vernichten.
Nein, das ist doch jetzt ein Scherz, oder?
Nee, leider nicht.
Also, das ist doch ein Mordfall. Mord verjährt nicht. Und in den 90er Jahren war man doch schon erheblich weiter mit der DNA. Da konnte man doch ahnen, dass man in naher Zukunft eventuell Spuren auslesen kann.
Gebe ich dir absolut recht. Das ist ein sehr fragwürdiges Vorgehen. Zumal, wenn man weiß, dass dieser Mensch damals in den 70ern, der jetzt die Spuren vernichtet hat, selbst in diesem Fall mit tätig war. Warum gerade er dann das veranlasst hat, das bleibt ein Rätsel, ob er irgendwelche Spuren vielleicht selbst verwischen wollte, keine Ahnung.
Hat man ihn denn dazu befragt?
Tatsächlich ja. Ein Reporter hat ihn damals damit konfrontiert und er sagte sinngemäß, dass er damals die Akten gar nicht richtig kannte und sie sich auch nicht groß angeschaut hat. Er hatte sich damals eher vom täglichen Gerichtsgeschehen leiten lassen.
Na, gratuliere. Ja. Dann wundert es mich auch nicht, dass niemand gefragt hat, ob der vermeintliche Täter damals homosexuell war.
Ja.
Das gibt's doch nicht. Das bei so einem gravierenden Mordfall, das ist skandalös.
Ja,
echt.
Ist es. Das ist das richtige Wort, ja. Dennoch versucht das neue Ermittlerteam alles, um den Täter vielleicht doch noch zu ermitteln. Man stellt die Szene am Bahnhof in Oslipshausen nun nach. Man mietet dazu extra einen vergleichbaren Zug sogar der Deutschen Bahn. Man stattet Mitarbeiterinnen der Polizei mit ähnlichem Schuhwerk wie damals Carmen Camper aus, um zu sehen, ob ihre Leiche vielleicht über die Gleise gezogen wurde oder in die Böschung hinunter.
Warum das?
Na, bislang ist man ja immer davon ausgegangen, dass der Täter Carmen eventuell am Bahngleis überwältigt hat und sie dann erst die Böschung hinunterschleifen musste. Aber ihre schwarzen Lackschuhe waren damals unversehrt geblieben.
Okay.
Und bei diesem Test zeigt sich, dass die Schuhe definitiv Schleifspuren davongetragen hätten. Sie muss also freiwillig den Weg zur Böschung gegangen sein.
Moment, nur dass ich das richtig verstehe. Sie war schon am Gleis, aber warum ist sie dann zu der Böschung?
Das ist auch eine gute Frage. Hier habe ich nochmal ein Foto des Ortes. Hier ist der Bahnsteig. Damals war er noch fast unbewachsen und nicht so steil wie heute. Man vermutet, dass sie vielleicht austreten musste und sich dazu kurz den Bahndamm hinunter bewegte, verstehst du? Dort ist sie dann vielleicht, wahrscheinlich, was auch immer, auf ihren Täter gestoßen.
Ja, okay.
Nehmen wir also mal an, sie ist freiwillig dort runtergegangen und ist dann dort auf ihren Mörder getroffen. Dann würde das, was der Zeuge im Zug gesehen hatte, auch am meisten Sinn ergeben. Denn wenn der Täter sie bis zum Bahngleis verfolgt hätte und sie dann geflüchtet wäre, hätten die Schuhe mehr Schaden genommen und sie hätten sich nicht erst gegenübergestanden.
Stimmt, das, was der Zeuge gesehen hat, war ja, dass sie sich stritten und er sie erst dann geschlagen und überwältigt hat.
Genau.
Dann bleibt aber immer noch die Frage, warum die Leiche 100 Meter entfernt gefunden wurde und auch erst gar nicht entdeckt wurde, als die Polizei eintraf. Sie wurde so irgendwie transportiert dann.
Und jetzt kommen wir wieder zurück zu einem Verdächtigen, den wir schon eigentlich abgeschrieben hatten.
Nämlich?
Nämlich der Wachmann von damals. Hermann R.
Der gepennt hat.
Der vorgab, dass er gepennt hat.
Ah.
Er hatte ja immer behauptet, dass er die Stechuhren manipuliert hatte und gar nicht wirklich vor Ort war. Aber wenn man jetzt mal annimmt, dass die Stechuhr eben nicht manipuliert war und die Zeiten auf der Stechuhr stimmen, dann ergibt sich plötzlich ein ziemlich interessantes und anderes Bild.
Hast du denn die Zeiten?
Hermann R. war gegen 23.03 Uhr im Gewerbegebiet angekommen und bediente dann dort in verschiedenen Gebäuden diverse Stechuhren, nämlich um 23.05 Uhr, um 23.16 Uhr und um 23.18 Uhr. Er fährt die Strecken übrigens mit seinem Moped ab. Danach müsste er gegen 23.20 Uhr auf dem Weg unterhalb des Bahndamms angekommen sein. Genau dort, wo der Zeuge aus dem Zug seine Beobachtung gemacht hatte.
Er wäre also auf Carmen Kamper gestoßen, die dort vielleicht gerade austreten war. Von der Zeit passt das.
Ja, und es kommt noch ein interessanter Fakt hinzu, der diese These unterstützt. Hermann R. hat ja behauptet, dass er die Zeiten alle nachträglich manipuliert hatte, wie gesagt. Aber er hat was vergessen. Denn er hätte noch einen letzten Stopp bei der Firma Backmann am Ende des Wegs gehabt. Aber diese Zeit findet sich nicht auf dem Papierstreifen der Stechuhrbelege.
Weil er zuvor auf Carmen Kamper getroffen ist und nie bei der Firma die Stechuhr bedient hat, weil er nie dort angekommen ist.
Exakt. Selbst wenn er die Zeiten manipuliert hätte und geschlafen hätte, warum sollte er ausgerechnet die letzte Zeit dann nicht mit eingetragen und verändert haben?
Aber warum haben die Polizisten die Leiche bei ihrer nächtlichen Überprüfung nicht gefunden?
Auch dafür gibt es eine Erklärung. Man hat nämlich an den Strümpfen von Carmen Kamper gefärbte Pflanzenfasern gefunden, wie sie bei Fußmatten zu finden sind. Hermann R. hat die Leiche von Carmen Kamper also wahrscheinlich zunächst irgendwo im Gewerbegebiet versteckt, bis die Polizei wieder weg war. Deswegen haben sie sie nicht gesehen.
Ah, okay. Aber lass uns das nochmal komplett durchspielen. Du meinst, er hat sie am Weg unterhalb des Bahndamms auf seiner nächtlichen Runde angetroffen?
Ja.
Okay. Er hatte die Zeiten auch nicht manipuliert. Er war einfach auf seiner Runde. Carmen ist gerade austreten und die beiden stoßen auf dem Weg aufeinander. Hermann R. steigt von seinem Moped und verwickelt sie in ein Gespräch.
Ich kann mir vorstellen, dass sie zunächst auch keinen Verdacht schöpft. Ein Wachmann, der sich vielleicht auch noch erkundigt, ob alles okay ist, das erweckt zunächst mal keinen Aufsehen.
Ja, das könnte sein, ne?
Ja.
Dann wird er übergriffig. Carmen wehrt sich. Sie beginnt zu schreien, bitte nicht. Das hören die Schusters und benachrichtigen dann die Polizei. In der Zeit fährt der Zug ein und der Zeuge sieht, wie der Wachmann über Carmen herfällt, sie zu Boden wirft.
Exakt, ja.
Vielleicht verliert er auch da sein Taschentuch beim Kampf.
Mhm.
Also Hermann R. weiß außerdem, dass er gesehen wurde. Er muss schnell handeln. Er würgt Carmen Kamper, versetzt ihr dazu noch Messerstiche. Dann bringt er ihre Leiche in ein Gebäude des Gewerbegebiets, zu dem er Zutritt hat. Er hat ja die Schlüssel.
Die Polizeistreife trifft ein, findet aber nichts Auffälliges vor. Sie leuchtet die Gegend ab, aber von Carmen Kamper ist nichts zu sehen.
Hermann R. fühlt sich sicher. Er vergewaltigt sie vielleicht auch jetzt erst in seinem Verstecken.
Ja.
Hier kann ihm ja nichts passieren. Danach bringt er ihre Leiche zum späteren Fundort auf der Brachfläche.
Ja, genau. Ja,
so könnte es gewesen sein. So ergibt auf jeden Fall alles Sinn und alle Aussagen passen perfekt zusammen.
Genau.
Dann hat er sie vergewaltigt und sie im Anschluss irgendwann auf der Brachfläche abgelegt, als die Luft wieder rein war.
So würde alles Sinn ergeben, genau, ja.
Aber was ist mit der damaligen Gegenüberstellung mit dem Zeugen aus dem Zug? Der sagte, der Täter sei größer gewesen.
Ja, der hatte sich einfach wohl geirrt. Und mal ganz ehrlich, aus einem fahrenden Zug die Größe eines Mannes in dunkelster Nacht einzuschätzen, das halte ich auch sowieso für gewagt.
Ja, eine fatale Fehleinschätzung. Nimmt man ihn denn fest?
Wen jetzt?
Den Wachmann, Hermann R.
Ach so, nein, geht leider nicht mehr, denn Hermann R. ist im Jahr 2003 ebenfalls bereits gestorben. Man ist also 8 Jahre zu spät gekommen.
Shit, ja. Ja.
Die Ehefrau von ihm lebt aber noch, oder besser gesagt die Ex-Frau. Sie hatte sich bei Zeiten von ihm scheiden lassen. Und als die Beamten nun nach all den Jahren wieder auf der Matte stehen, erzählt sie eine ganz andere Geschichte über ihren damaligen Ehemann als damals bei ihrer Aussage.
Warte, sie hatte damals gesagt, dass das Taschentuch zwar von ihrem Mann ist, aber er ein ganz friedlicher Mensch sei?
Aber das stimmte nicht. Sie wollte nur ihre Familie und Kinder schützen, sagt sie. Sie hatte 4 Kinder mit Hermann R. In Wirklichkeit sei er ein ganz brutaler Mensch gewesen. Dazu geradezu sexbesessen, sagt sie. Er habe sie in der Ehe 3 bis 4 Mal in der Woche vergewaltigt.
Boah, ich will ihr da nicht zu nahe treten, aber hätte sie da nicht vielleicht irgendwie früher was sagen können bei der Polizei? Also zumindest nachdem sie sich hat scheiden lassen?
Ja, ist natürlich auch immer leicht gesagt, ne? Sie hatte wohl Angst um ihre Kinder. Jedenfalls traut sie Hermann eher ohne weiteres zu, damals die Tat begangen zu haben.
Ja, nur lebt er nun nicht mehr. Und die Kleidung mit den Spermaflecken hat man auch nicht mehr. Die wurden ja mittlerweile zerstört.
Ja,
was mich übrigens jetzt noch viel mehr aufregt, was hier in diesem Fall alles schief geht, das ist ja echt unfassbar, oder?
Ja.
Also angefangen von dem falschen Verdächtigen, der verurteilt wird, obwohl man Beweise hat, die in eine andere Richtung sprechen, oder bis hin zum mutwilligen Vernichten der Kleidung des Opfers.
Ja, Lisa, dann will ich dich jetzt mal wieder etwas aufmuntern, denn es gibt auch einen positiven Zufall. Die Ermittler finden in den alten Unterlagen tatsächlich wieder einen Beweis, einen Hinweis. Man hatte damals nämlich die Haarspuren, die man an der Kleidung von Carmen Kamper gefunden hatte.
Ja.
Die hatte man zum BKA nach Wiesbaden geschickt. Also fragt man nun dort nach, ob diese Spur vielleicht tatsächlich noch in Wiesbaden vorhanden ist. Und siehe da, das BKA hat sie noch.
Ja. Nach 40 Jahren?
Ja.
Stark.
Ja, ja.
Okay.
Und man kann sie auch auswerten und man kann DNA feststellen. Allerdings nur mitochondrische DNA. Das ist Zell-DNA und daher ein bisschen weniger geeignet als klassische DNA, weil sie nur von der weiblichen Seite aus weitergegeben wird.
Was heißt das?
Na, das heißt, sie kann von der Mutter auf den Sohn übertragen werden, aber der kann diese dann nicht weitergeben. Aber man kann eine Schwester von Hermann R. ausfindig machen, die noch lebt und die erklärt sich auch bereit, ihre DNA zur Verfügung zu stellen. Und das Ergebnis ist eindeutig. Es ist die gleiche DNA wie von den Haaren, die man untersucht hat. Damit ist klar, Hermann R., der Wachmann aus dem Gewerbegebiet, ist der Mörder von Carmen Kamper.
Oh Gott, endlich. Okay, aber wie gut bitte, dass man diesen Fall noch klären konnte.
Ja.
Also vielleicht jetzt nicht für die Justiz, aber für die Öffentlichkeit und vor allen Dingen für die Familie. Also überleg dir das mal, nach 4 Jahrzehnten der Ungewissheit hat man tatsächlich endlich den Mörder deiner Tochter finden können. Hatte Carmen Kamper eigentlich Geschwister?
Mhm, ja, hat sie. Und klar, das bringt die Tochter und Schwester nicht wieder zurück, aber ich denke auch, dass es eine gewisse Ruhe und Gewissheit bringt, die wichtig für die Hinterbliebenen ist. Und er uns zeigt auch, dass die Phrase Mord verjährt nicht, nicht nur eine Phrase ist, sondern eben weit mehr.
Ja, und auch wie wichtig die Arbeit solcher Cold Case Einheiten ist.
Mhm. Ja, man hat den Weg unterhalb des Bahndamms übrigens im Nachhinein in Carmen Kamper Weg umgetauft, sodass auch dies dazu beiträgt, dass diese schreckliche Tat nie in Vergessenheit gerät.
Puh, ja. Ja, ich glaube, wir sollten mal alle tief durchatmen und ja, wir stellen fest, dass uns Bremen gleich zu Beginn nicht verschont. Also ein wirklich bewegender Fall in ganz vielen Richtungen.
Ja, da ist fast alles drin, was man sich vorstellen kann. Eine furchtbare Tat, falsche Verdächtigung, ein falsches Urteil, lange Jahre der Ungewissheit, neue Ermittlungen und schließlich sogar, ja, letztlich doch die Lösung des Falls.
Zum Glück, ja. Liebe Nachbarschaft, das war's für heute, aber ihr müsst nicht lange warten. In 14 Tagen geht es weiter mit unserem nächsten Fall aus der Bremen-Staffel.
Wir verabschieden uns bei euch und sagen danke fürs Zuhören und bis in 14 Tagen. Heute für euch an dem Mikrofon waren Zeno Diegelmann
und Lisa Kardinale. Ciao, ciao.